Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute Morgen, am letzten Tag des Monats. Und ich möchte auch die grüßen an den Telefonen oder die uns über YouTube zuhören und zusehen können. Ganz herzlichen Gruß und ja, schön, dass wir zusammen sein dürfen, noch mit Abstand. Aber es ist gut so. Der Lothar Margin wird uns das Wort auslegen zu dem Thema Wahrheit oder Lüge. Und ja, wir dürfen gespannt sein, Wahrheit oder Lüge, das ist ganz präsent. Ich möchte den Wochenspruch für diese Woche lesen. Da steht in Jesaja 60, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist ein mutmachendes Wort. Die Herrlichkeit Gottes scheint über uns. Ja, und das macht uns Mut und wir dürfen getrost sein, dass wir auch diese Pandemie mit seiner Hilfe überwinden und gestärkt sein dürfen. Zu den Bekanntmachungen ist zu sagen, einladen möchte ich zum Wochengottesdienst am kommenden Mittwoch um 19 Uhr wieder und nächsten Sonntag 10.30 Uhr. Unseren Sonntagsgottesdienst. Der Teamkreis findet übers Internet statt und leider sind momentan keine anderen Veranstaltungen zulässig und fallen dadurch aus. Das Lied zum Eingang ist die 427, die Verse 1 bis 4. Jesus dir nach, weil du rufst. Und wir dürfen auf dieses Lied hören.
Lost. dir nach, weil du ruhst, dir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr, einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr.
Die Schriftlesung, die der Predigt zugrunde liegt, steht in 1. Mose 27. Ich lese die Verse 1 bis 40. Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen waren, rief er Esau, seinen ältesten Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er aber antwortete ihm: Hier bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich's gern habe, und bring mir es hinein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging hinaus aufs Feld, dass er ein Wildbret jage und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn: Siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bring mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, dass ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineinbringen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch, nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm: Der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinem Wort, geh und hole mir. Da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gern hatte, und nahm Esaus, ihrem ältesten Sohns, Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von den Böcklein tat sie ihm um seine Hände und, wo er glatt war, am Hals. Und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hin zu seinem Vater und sprach: Mein Vater. Er antwortete: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komm nun, setz dich und iss von meinem Wildbret, auf das mich deine Seele segne. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Da sprach Isaak zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak, und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esaus, seinem Bruders Hände. Und er segnete ihn und sprach, du bist mein Sohn Esau. Er antwortete, ja, ich bin's. Da sprach er, so bringe mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbret, dass dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm und er aß. Und er trug ihm auch Wein hinein und trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deine Mutter, Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug's hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm, richte dich auf, mein Vater, und iss von meinem Wildbret deines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Isaak, sein Vater, wer bist du? Er sprach, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach, wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater, segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach, dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er, er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen, und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du denn keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihm versehen. Was soll nun dir noch tun? Was soll ich dir noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak, sein Vater, und sprach zu ihm, siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich ernähren, und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Soweit die Schrift. Jetzt hören wir auf das Wort für die Kinder.
Mann, ich bin so sauer, ich sag's euch, Kinder. Habt ihr den Jakob gesehen? Das ist unmöglich. Ihr wisst ja, Jakob ist mein Bruder. Ich bin der Esau. Mann, und der Jakob, der hat heute mich voll betrogen und mein Papa noch dazu. Ich sag's euch, ich bin wirklich stinkesauer. Wenn ich den erwische, der kriegt voll was ab. Der hat mich schon mal betrogen. Da hat er mir das Erstgeburtsrecht genommen. Das war was ganz schön Wichtiges. Und ich war damals so hungrig und habe gedacht, ja, ich sag einfach ja, dann kriege ich die Suppe. Und der Jakob hat mir tatsächlich dieses Geburtsrecht weggenommen, wegen einer Suppe. Unglaublich. Und jetzt, was macht er heute? Ich war bei Papa drin, Papa ist schon älter. Er wollte einfach mal ein bisschen regeln, wie das so läuft, wenn er dann tot ist. Dass ich als Erstgeborener das Ganze bekomme, die Familie, auf die Familie aufpasse, das Land bekomme, die Tiere. Das hat er mir heute versprochen, Papa. Und dann hat er noch gesagt, jetzt geh, hol mir was Gutes zum Essen. Und ich bin ja ein guter Jäger, das wisst ihr ja. Und dann bin ich raus. Und dann sind die Tiere alle blöderweise davongelaufen. Es hat ziemlich lange gedauert, weil einmal war eine Herde da. Und dann haben sie mich irgendwie gerochen und dann sind sie wieder weg. Und dann musste ich wieder hinterher. Also endlich habe ich dann irgendwie ein Viech erwischt und habe es dann heimgebracht und so zubereitet, wie Papa das möchte. Und dann wollte ich rein und ihm das Essen bringen. Und da kam mir Jakob entgegen. Und das fand ich schon ziemlich komisch. In meinem schönsten Gewand. Und er hat irgendwie so Ziegenfelle noch irgendwie an den Handgelenken gehabt. Das war irgendwie komisch. Ich habe mich schon gewundert. Und dann laufe ich rein. Und was sagt Papa? Er sagt nicht, hallo Esau. Sieht er auch schlecht. Aber er sagt, wer bist du denn? Und dann sage ich, ja, ich bin Esau. Ich war doch auf der Jagd, wie du das wolltest und wollte dir dein Essen bringen. Ich habe dir auch was Leckeres gekocht hier, ein Wild, gut zubereitet. Ja, und wer war das was, wo der gerade hier drin war, fragt Papa. Ich überlege, ja, Jakob, der ist mir gerade entgegengekommen. Oh, sagt Papa, dann habe ich den gesegnet, weil ich dachte, du bist das. Mann, ich dachte, ich spinne, als ich das gehört habe. Wirklich? Und Papa hat dann noch gesagt, ja, ich habe dann irgendwie schon, die Stimme klang schon so komisch, aber irgendwie an seinen Händen war Fell. Dann dachte ich mir, das bist du, du hast ja auch so viele Haare. Und ich habe ja auch viele Haare. Jakob hat nicht so viele Haare. Und irgendwie, deswegen hat er auch das Ziegenfell gehabt. Und er hat auch deswegen mein Kleid angehabt, dass er so riecht wie ich. Und Papa ist drauf reingefallen. Er sieht halt nicht mehr so, das war ja nicht böse von Papa. Aber nein, er hat ihn jetzt gesegnet. Und ich habe jetzt keinen Segen mehr. Mann, wenn ich den erwische, unmöglich.
So zu dir kommen, wie ich bin.
Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. Und so lieg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin. Denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt. Wie ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin.
Ja, Rhythmus ist nicht meine Stärke. Ja, danke euch aber, dass ihr da seid und ja, einfach Gemeinschaft sucht unter dem Wort Gottes. Eine spannende Geschichte, die sehr spannend mal aus der Esau-Perspektive erzählt. Wie ist dem wohl gegangen? Meistens betrachtet man ja viel stärker den Jakob wie den Esau. Und doch hat der Esau sicher sehr darunter gelitten, wie ja das für ihn auch lief, dieses ganze Geschehen mit der Segnung von Jakob. Ich habe es überschrieben mit dem Thema Wahrheit oder Lüge. Eine der für mich beeindruckendsten Zeugnisse über Wahrheit und Lüge ist geschildert von Wilhelm Busch. Er sagt das über seine Jugend. Sie haben da eine Freizeit wohl auch gemacht und haben sich versammelt, wo man es schon nicht mehr durfte. Und dann kommen sie ins Verhör bei der geheimen Staatspolizei, die jungen Leute, es werden so um die 50 junge Männer, werden tatsächlich vorgeladen und jeder muss aussagen. Und am Ende wird dann Busch selbst befragt und sie sagen zu Busch: Herr Busch, wir verstehen nicht, was das für eine Welt ist. Wir haben 50 junge Männer verhört, sie haben sich um Kopf und Kragen geredet, aber keiner hat gelogen. Was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Welt? Und Wilhelm Busch sagt, das ist die Welt, die Sie nicht wollen. Das ist die Welt, wo die Wahrheit wohnt, wo Wahrheit noch gültig ist. Sehr spannend, ungeheuer spannend, das zu lesen. Kann es nur einmal empfehlen. Freiheit aus dem Evangelium von Wilhelm Busch. Ein sehr spannendes Büchlein. Leise auch gern her. Vielleicht beeindruckt mich die Geschichte bis heute so, weil ich mich auch sehne, vielleicht wie jeder von uns, nach Wahrheit. Dass man dem anderen glauben kann, was er sagt. Dass er zu seinem Wort steht. Gerade in unserer Zeit ist ja das ungeheuer verbreitet, diese Fake News nennt man das Neudeutsch eigentlich, kein deutscher Begriff, diese Falschnachrichten, Nachrichten, die so aussehen, wie wenn sie wirklich richtig wären und die sich doch als falsch erweisen. Gut gemacht manchmal und manchmal auch plump. Beides ist möglich. Manchmal durch Bilder sogar schön belebt. Man kann da unheimlich viel machen heute und man glaubt, das ist wirklich passiert und ist kein Funken Wahrheit dran. Ich habe noch eine Sache, die mich sehr beeindruckt. Das ist der kleine Katechismus von Luther. Da heißt es über das achte Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Ein ganz einfaches Gebot, oder? Ehrlich sein. Nicht lügen über den Nächsten. Was ist das, so fragt der kleine Katechismus. Und die Antwort ist, wir sollen Gott fürchten und lieben. dass wir uns am Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, afterreden oder bösen Leumund machen, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Was ist ein falsches Zeugnis, ist die nächste Frage des Katechismus. Alles, was wider die Wahrheit geredet oder gehandelt wird. Was verbietet Gott im achten Gebot? Die Lüge überhaupt? Insonderheit aber, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, afterreden oder bösen Leumund machen. Was fordert Gott im achten Gebot? Die Liebe zur Wahrheit überhaupt. Insonderheit aber, dass wir unseren Nächsten sollen entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Sehr eindeutig. Auch schön erklärt. Ganz einfach. Ehrlich sein. Ehrlich sein. Und dann begegnet uns in diesem 27. Kapitel, der Erwin hat es uns gelesen, ich fand es wichtig, dass wir es ganz lesen, auch wenn es relativ lang ist, ein langer Text, aber dass man einfach die Geschichte noch einmal präsent hat, dann begegnet uns dieser ungeheure Betrug. Was sollen wir damit anfangen? Mit dieser Geschichte Jakobs. Kann auf solch einem Menschen Gottes Segen ruhen? Kann Gott mit solch einem Charakter Geschichte schreiben wollen? Ist das unsere Vorstellung, was für Charaktere, was für Menschen sich Gott erwählt? Ich möchte erst noch einmal hineinschauen, wie sich das alles entwickelt. Diese Lüge, mein erster Punkt, die Lüge nimmt Gestalt an. Wie fängt es eigentlich an? Das ist interessant, wenn man genau hineinliest. Rebekka hört, wie Isaak den Segen auf Esau legen will. Damit fängt's an. Die Rebekka kriegt was mit. Vielleicht durch die dünne Zeltwand. Sie ist vielleicht gerade draußen vor und sie hört, wie der Papa, wie der Vater zu seinem Esau sagt, Esau, heute werden wir das mal regeln. Ich möchte dir meinen Segen geben heute. Und Rebekka hat auch noch das Wort von Gott im Ohr, wohl auch im Herzen. 1. Mose 25, 23, der Herr sprach zu ihr, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie kann dann der Ältere Herr über das Haus werden? Vielleicht hat sie das beschäftigt, ganz sicher sogar, zumal Jakob ja ihr Liebling war, ohne Frage. Wie sollte sich das Wort erfüllen, wenn Esau den Segen des Vaters erhielt? Hatte nicht Esau sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft? Dieses Recht, das Berechtigte zum doppelten Anteil am Erbe des Vaters, zur Herrschaft über den Stamm und zum Empfang des Verheißungssegens. Rebekka wird hier, genau wie Sarai bei Abraham, selbst aktiv. Sie nimmt die Sache in die Hand. Sie nimmt die Sache in die Hand, kann und will nicht auf das Handeln, das Wunder Gottes warten, sondern selbst die nötigen Schritte einleiten, damit hier nichts schiefläuft. Damit hier nichts schiefläuft. An dieser Stelle erkennen wir das erste Mal uns selbst. Uns selbst, wenn wir genau hinschauen. Mit unserer Ungeduld, unserem Misstrauen gegenüber dem lebendigen Gott, seinen Möglichkeiten und seiner Treue gegenüber jedem seiner ausgesprochenen Worte. Gott kann wohl alles, sagt man, außer Lügen. Außer Lügen. Gibt es ein schönes Lied? Ich habe mir die eine Strophe nochmal rausgezogen. Es ist doch schwer, in dieser Welt als Christ zu stehen. Gott kennt keine Lügen. Er kann uns nicht betrügen. Er hat sich gebunden an sein Wort. Er hat sein Wort gegeben zu einem neuen Leben. Gott lügt nicht. Gott lügt nicht. Es ist nicht so, dass wir Rebekka überhaupt nicht verstehen könnten. So ist es nicht. Wir können uns schon in sie reinversetzen. Und doch erkennen wir bei ihr das Muster der Sünde. Die drei Schritte zur Sünde, sage ich immer, sehen, begehren, nehmen. Hier etwas abgewandelt in der Form im 5. Vers. Sie hört's. Und sie merkt, da läuft etwas, was ihr nicht gefällt. Sie begehrt für ihren Sohn Jakob den Segen und nicht für Esau. Und es kommt zum Betrug, damit will sie bekommen, was sie begehrt. Sie leitet alles in die Wege. Wie beginnt's aus Jakobs Sicht? Aus Jakobs Sicht beginnt die Verführung zur Sünde auch mit dem Hören. Interessant, bei beiden. Denn er hört auf die Worte seiner Mutter. Zweimal lesen wir, zunächst in Vers 8, und nun, mein Sohn, höre auf meiner Stimme. Und noch verstärkt im 13. Vers, höre nur auf meine Stimme. Lass dich nicht durcheinander bringen. Ich sag dir schon, wie wir es machen. Ich richte das. Verlass dich auf mich. Wir kriegen das hin. Sehr spannend. Zweimal. Es gab noch die Stimme des Gewissens bei Jakob. Er hatte noch Angst vor Fluch statt Segen, wenn die List aufgedeckt würde, wenn der Betrug misslingen könnte. Aber Rebekka stellt sich dazwischen und sagt, dein Fluch auf mich. Und hier fängt die Not Jakobs an. Und auch dir, wir, haben wir da eine Frage an uns an dieser Stelle? Auf wen hören wir? Auf wen vertrauen wir? Wessen Wort glauben wir? Auf wen lassen wir uns ein? Welches Reden bestimmt dein und mein Denken und Handeln? Wessen Ruf folge ich nach? Im Alten Testament lesen wir im 5. Mosebuch, Kapitel 5, bei der Verkündigung der 10 Gebote oder der 10 Weisungen zu leben, wie ich es gern sage, das mächtige Wort, höre Israel. Damit beginnt es eigentlich, Schma Israel. Also höre Israel, die Ordnungen, die Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernt sie und achte darauf, sie zu tun. Dazu gehört auch das 8. Gebot, über das wir am Anfang ein bisschen nachgedacht haben. Nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Im Neuen Testament hören wir im 10. Kapitel vom Johannesevangelium die Stimme des Hirten. Und er sagt, wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Moderson erzählt das einmal sehr schön, sehr spannend. Moderson sagte, mich hat interessiert, was die Stimme ausmacht. Und er sagte, ich habe mir dann von einem Schäfer mal die ganze Montur geliehen. Von dem Schäfer, der immer bei den Schafen ist. Und bin dann in die Herde rein und habe gerufen. Sagt, sie sind nicht gekommen. Sie hören auf die vertraute Stimme des Schäfers, nicht auf die Montur. Die Stimme ist entscheidend. Sehr interessant, wie Moderson das da erzählt, er hat das ein bisschen ausgeführt. Was ich auch interessant finde bei Johannes 10, Jesus ruft seine Schafe beim Namen. Schön. Wisst ihr, er kennt die Namen seiner Kinder. Und er ruft sie heraus. Rebekka kann die Skrupel Jakobs vertreiben. Dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Sie ist sich gewiss, den Braten genauso schmackhaft hinzubekommen, wie Isaak es liebt. Das heißt, damit ist das Erste, nämlich das Schmecken, mal überlistet. Dann bekommt Jakob die guten Kleider Esaus. Das hatte nicht nur den Grund, dass er schön drin aussah, sondern dass er nach ihm roch. Der Geruchssinn wird damit ein Stück hintergangen. Hals und Hände werden mit Behaarung getarnt, das Fühlen, Tasten. Dann bleibt noch das Sehen. Gleich im ersten Vers lesen wir, Isaaks Augen waren trüb geworden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Das hat die Natur schon erledigt. Er konnte nicht mehr genau unterscheiden. So bleibt ihm ein einziger Sinn, der noch intakt ist. Weder durch Alter noch durch Betrug genommen war, nämlich das Hören. Wir sind wieder beim Hören. Das Hören, er hörte ja noch. Vielleicht hört er schlecht. Vielleicht, wenn die Sarah da hinten sitzt, müsste ich ein bisschen lauter reden, aber ich glaube, die Übertragung macht das ganz gut. Aber Hören, das Hören war ja noch da. Mein zweiter Punkt, die Lüge wird zur Realität. Wie wird das Hören überlistet? Isaak fragt, wer bist du, mein Sohn? Und dann sagt Jakob ein Dreifaches. Die erste Lüge hat drei Blüten. Ich bin Esau. Das ist die erste Lüge. Die falsche Person. Wenn der Holger sagen würde, ich bin der Jochen. Ja, es geht nicht. Ja, oder ich bin der Matthias, ich bin der Lothar, ja, ich bin nicht mein Bruder. Das weiß der Jakob auch ganz genau. Ich bin Esau, ist die erste Lüge. Dein Erstgeborener. Ja, er hat das Erstgeburtsrecht erworben durch diesen Betrug mit dem Linsengericht, aber er ist immer noch nicht der Erstgeborene. Der Erstgeborene war ja Esau. Und er wusste auch, dass der Vater darauf Esau, nicht Jakob, denken würde. Und er sagt, ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Das ist die dritte Lüge, merkt ihr es? Denn er hat getan, wie seine Mutter zu ihm geredet hat, nicht wie der Vater. Ist nicht dem Vaterbefehl gefolgt, sondern dem Mutterrat. Das zweite Mal fragt Isaak, und man merkt da so ein bisschen das Misstrauen dieses Mannes. Wie hast du so schnell gefunden? Ist noch gar nicht so leicht, so ein Wild zu jagen. Esau war ja noch nicht lange weg und seine Jagd benötigt da etwas Zeit. Und dann sagt Jakob, weil der Herr dein Gott es mir begegnen ließ, der missbraucht hier an dieser Stelle sogar den Namen Gottes. Bei der nächsten Frage Isaaks spüren wir förmlich das Misstrauen. Bist du wirklich mein Sohn Esau? Nach der Prüfung von Behaarung, von Händen, fragt er noch einmal, weil er in der Stimme doch Jakobs Stimme und nicht Esaus Stimme erkennt, bist du wirklich mein Sohn Esau? Also er fragt zweimal wirklich im 21. und 24. Vers. Und Jakob sagt, ganz schlicht, ich bin's, ich bin's. Das wäre so eine Hausaufgabe für euch, sehr spannend. Dieses Ich bin's ist ja ein Wort, das Gott auch gebraucht. Ich bin's, ich bin. Mal das Verhältnis Jakobs zu Isaak in der Kindschaft, Kind, Sohn zu Vater, und das Verhältnis Jesus zum Vater in diesen Zeugnissen. Sehr spannend, das zu vergleichen. Können wir jetzt nicht, wird zu viel. Bist du wirklich mein Sohn Esau? Ich bin's. Das ist die dritte Lüge. Mit drei Lügen wird letztlich das Hören Isaaks und natürlich auch mit dieser Behaarung überlistet. Die Lüge überwindet letztlich die letzte Hürde, um sich zu nehmen, wie es Jakob sich nicht hätte selbst nehmen dürfen. Natürlich können wir auf den schwachen Charakter Esaus verweisen, den leichtfertigen Verkauf seines Erstgeburtsrechts. All das wird auch beschrieben. Hebräer 12, 16 geht darauf ein. Dennoch bleibt der Betrug an Isaak Betrug. Die Lüge bleibt Lüge. Als Isaak den Betrug erkennt, ist zu spät. Der Segen ist gesprochen, das Wort gesagt über Jakob. Isaak kann nicht zweimal geben, was er nur einmal hat. Wenn der Schrecken auch über alle Maßen groß ist über das Geschehen, so weiß Isaak sich doch gebunden. Er, Jakob, wird auch gesegnet bleiben, sagt er. Dein Bruder ist mit Betrug, Hinterlist gekommen und hat dir deinen Segen, du hast es schön betont vorhin beim Lesen, deinen Segen genommen. Ich habe ihn nicht nochmal parat. Er ist gesprochen. Über all dem könnte man sagen, was kann da draus Gutes werden? Wie kann da noch etwas draus werden? Wenn ein Leben so beginnt, wenn es versucht, auf diese Weise heranzukommen an die Vorteile, die man sieht. Das ist mein dritter Punkt. Wie kann der Gott der Wahrheit mit diesem Jakob Geschichte schreiben? Wie unverblümt berichtet das Wort Gottes von diesen Geschehnissen. Das finde ich so spannend. Warum? Wenn wir über unsere Väter sprechen, was weiß ich, große Geschichtsväter, über einen Kaiser oder über Bismarck oder sonst was, dann holen wir was raus? Die tollen Geschichten über die Charaktere, wo man herausfindet, filtert, was das für ein feiner Kerl war und wie außergewöhnlich er war in seiner Entscheidungskraft und in seinen Möglichkeiten als Mensch. Ja? Wir bilden Helden. Hier wird kein Held gebildet. Das ist eine traurige Geschichte. Eigentlich würden wir sagen, das hätte sich doch Gott sparen können, dieses Kapitel. Das hätte sich doch Gott sparen können, dieses Kapitel. Wird nichts schön geredet, keine Entschuldigung gesucht. Jakob steht völlig entblößt vor uns. Seine Sünde ist offenbar und unser Gerechtigkeitssinn schreit, so nicht. Welch ein Unrecht, welch ein Eigensinn, ja, welch ein Egoist, der nur seinen Vorteil sucht und der Einsatz aller Mittel. Der Rainer hat das letzte Woche sehr schön herausgearbeitet. Beide haben letztlich diese Art, aber auch der Jakob. Hier beginnt die Geschichte Jakobs, finde ich, uns selbst ganz nahe zu kommen. Ich glaube sogar, dass im Grunde genommen hier ein Stück das Evangelium besonders leuchtet. Ich versuche es euch zu erklären, warum ich das denke. Wir hören fast verwundert die Stimme Gottes aus dem brennenden Dornbusch, als Gott sich Mose offenbart. Dort sagt der lebendige Gott, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der Gott Jakobs. Bei Abraham, da richten wir unseren Blick auf den Glaubensvater und sagen, ja, das war ein Mann, er ist ausgegangen aus Ur in Chaldea. Er hat Gott geglaubt, dass er ihm aus der Asche und aus dem erstorbenen Leib ein Kind geben kann. Bei Isaak sehen wir den Wunderknaben, der aus erstorbenem Leibe kommt, der vom Opfertod bewahrt wird. Wir sehen den Gott, der Todes lebendig machen kann. Aber Jakob, was sehen wir bei Jakob? Zunächst einen jungen Mann, der seinen Vorteil sucht, mit List, Lüge, den Segen des Vaters und damit die Verheißungen Gottes ergattert. Und doch sagt der Gott, der lebendige Gott, ich bin der Gott Jakobs. Hier steht nicht, ich bin der Gott Israels. Hier steht nicht der neue, sondern noch der alte Name, ich bin der Gott Jakobs. Somit ist Jakob unserer natürlichen Art, die so leicht auf den eigenen Vorteil bedacht ist, ganz nah. Wie schnell verlieren wir Menschen unsere Skrupel, wenn es um eigenen Geldbeutel, die eigene Stellung, die eigene Ehre geht. Wie schnell. Fast schon staunend hören wir dieses Wort. Ich bin der Gott Jakobs. Noch spannender und deutlicher kommt die Differenz im Neuen Testament zustande. Wenn das gleiche Wort letztlich bestätigt wird von dem, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit in Person und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn dieser Jesus im Gespräch mit den Sadduzäern, die nicht an die Auferstehung glaubten, zu ihnen sagt, habt ihr nicht im Buch Mose gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redet und sprach, ich bin's, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt sehr. Ich glaube sogar, wer diesen Widerspruch zwischen Gottes Wahrheit und der menschlichen Lüge zu verstehen lernt, dem leuchtet das Evangelium auf. Gott wird auch mit Jakob Geschichte schreiben, ganz persönlich mit ihm. Er wird in der Schule Gottes lernen. Der Betrogene wird selbst betrogen werden. Erstmal um seine geliebte Rahel. Er wird dem Laban lange dienen, viel länger wie er wollte. Der Lügner wird selbst belogen werden von seinen Söhnen bei der Josefsgeschichte. Und Gott schreibt bis heute Geschichte mit Israel. Und ist das nicht gerade das Wunderbare an unserem Gott? Dass er ein Leben aus der Lüge in die Wahrheit, aus der Finsternis ins Licht, aus der Gottesferne in die Gottesbegegnung zu führen vermag? Dass er das kann? Ist nicht gerade bei Jakob, der zu dem Vätern gezählt wird, der Mensch zu sehen, der so sehr die Gottesbegegnung braucht, weil sonst alles verloren gehen würde? Ich finde ja. Ich finde ja. Und ich finde das hochspannend. Und ich finde schön, dass Gott mit Jakob Geschichte schreibt. weil ich dann Hoffnung habe, auch für einen Jakob. Ihr wisst ja, unser kleinster Enkel ist ein Jakob. Wisst ihr, ich habe auch für den kleinen Jakob Hoffnung. Und ich weiß, der ist genauso unterwegs wie wir alle. Erstmal sind wir Rebellen gegen Gott. Rebellen gegen Gott. Im Römerbrief finden wir dieses Handeln Gottes ohne einen Grund im Gegenstand der Gnade, also dem verlorenen Menschen, zu entdecken. Da heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand noch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Was ist das für eine Botschaft? Da ist keiner zu schlecht. Keiner ist zu mies. Keiner ist abgeschrieben bei Gott. Weiß noch, wie ich das erste Mal, ich war da nur ein paar Mal, in ein Jugendgefängnis in Schifferstadt eingeladen wurde. Da macht man sich schon Gedanken, was sage ich diesen jungen Männern? Die alle aus irgendeinem Grund einsitzen, meistens gar nicht mal so leichtfertige Dinge. So eine Jugendstrafe im Knast, die bekommt man nicht einfach so. Wenn es leichtere Dinge sind, gehen die oft noch auf Bewährung. Die mussten einsitzen. Was sagt man denen? Haben wir ihnen eine Botschaft zu bringen, die noch Hoffnung für sie hat? Ich glaube, das ist gerade das Wesen unseres Gottes. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sagt Jesus, sondern die Kranken. Bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Was heißt das für uns? Letztlich heißt es für uns, von unserer Natur her, ohne Gott, gehören wir alle zu den Kranken. Wir gehören alle zu den Blinden. Nur wir sehen es nicht, weil wir blind sind. Ist interessant. Wir sehen es nicht, weil wir blind sind. Wir bilden uns ein, gesund zu sein. Wir bilden uns ein, zu sehen. Wir bilden uns ein, den Durchblick zu haben. Bis Gott uns Licht gibt über unser Herz und uns zeigt, wie krank wir sind, dass wir alle des Ruhmes mangeln, der bei Gott gilt. Auch noch eine kleine Hausaufgabe, Hesekiel 34 im Alten Testament, die treulosen Hirten und Johannes 10 dazu lesen im Neuen Testament, der gute Hirte. Sehr spannend, gerade in der Reflexion. Hesekiel 34, Johannes 10. Jakob wurde von Gott gefunden. Wir werden das in den nächsten Wochen, dank der schönen Themen, die ihr rausgesucht habt, auch für die Kinder, das noch ein bisschen verfolgen in seiner Lebensgeschichte. Jakob geht da noch durch, auch durch die Schule Gottes. Er kommt auch in diese Gottesbegegnung hinein. Wir werden das alles noch hören. Die Frage am heutigen Sonntag an dich und mich ist: Bist du schon von Gott gefunden? Bist du schon von Gott gefunden? Wisst ihr, bin zutiefst überzeugt, wir offenbaren uns nicht Gott, sondern Gott offenbart sich uns. Aber wir dürfen mit unserem ganzen Herzen schreien, wo wir keine Gewissheit haben im Herzen, bin ich ein Kind Gottes, gerettet für Zeit und Ewigkeit oder bin ich es nicht, dass ich es ihm hinlegen darf im Gebet und sagen darf, ach Herr, gib mir doch Klarheit, dass du ein lebendiger Gott bist und dass ich dein Eigentum bin. Amen. Und noch stille werden und beten. Wer kann, darf sich dazu erheben. Ach, lieber Herr, es gibt gar keine anderen. Wir meinen es nur. Es gibt nur die Verlorenen. Es gibt nur die Sünder. Es gibt nur die Kranken. Ohne dich haben wir keinen Ruhm vor dir, keine Gemeinschaft mit dir, kein Heil, keine Hoffnung, kein Licht, kein Leben. Alles ist nur ein Abklatsch. Alles ist nur ein Trug. Alles ist nur ein einziger Menschenbetrug. Wo nicht du die Wahrheit in unser Leben tritt, und uns deutlich machst, wer wir sind vor dir und uns Raum gibst. Das ist das Wunderbare bei dir. Raum zur Umkehr, zur Heimkehr. Du bist immer der, der ruft, der uns heimrufen will, der sagen will, du kannst kommen und du darfst dieses Zeugnis sprechen. Ich bin nicht würdig, einzugehen unter dein Dach. Aber wenn du ein Wort sprichst, dann wird unsere Seele gesund. Welch ein Gott! Dieses Wort hat heute noch dieselbe Kraft. Und wir bitten dich, dass wenn einer unter uns ist, der da einfach nicht gewiss ist, dass du seinem Herzen Unruhe schenkst, bis er den Frieden hat in dir. Wo aber die Gewissheit im Herzen wohnt, da dürfen wir kindlich vertrauend und ganz zutrauend sprechen, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir hören noch auf ein Lied. Der Daniel singt. Ja, wir erheben uns noch unter den Segen Gottes. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören noch auf ein Nachspiel.